Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD SYNNEX.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Objektspeicher der Zukunft. Präsentiert wird das Ganze von Intel und Skeleti. Wir haben mehrere Folgen. Wir verraten noch nicht, wie viele es werden. Das ist die große Überraschung. Es werden mehr als 3. Das ist der normale Zyklus. Und wir schauen einfach, wo es uns hinführt. Mit dabei sind, nicht nur, weil es mehrere Folgen sind, sondern auch, weil wir Expertise wollen und brauchen, 3 Personen. Rüdiger Frank, Christoph Storzum und Andreas Fiebeck sind zu Gast. Rüdiger und Christoph arbeiten bei der Firma Skeleti. Andreas ist bei TD SYNNEX aktiv. Und ich sage erstmal Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo zusammen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und ich würde vorschlagen, Andreas, du hast den Gesamtüberblick, du bist von TD SYNNEX. Verrat uns einfach mal ganz kurz, was machen wir hier eigentlich heute?
Was machen wir? Wir sprechen über eine Gesamtlösung, die auch in der Zukunft für sehr, sehr viele Endanwender von Interesse sein wird. Und wir von TD SYNNEX in der Partnerschaft mit Intel unterstützen die Gesamtlösung herstellerübergreifend, weil in der Gesamtlösung haben wir immer Teile von Software, von Hardware dabei und meistens in der Regel nicht nur einen Hersteller, sondern verschiedene Hersteller. Und hier wollen wir einfach unsere Partner von TD SYNNEX unterstützen, im Projektfall ihnen unter die Arme zu greifen und das Ganze als Gesamtlösung einfach zu fördern.
Perfekt. Skeleti ist heute dabei und vielleicht könnt ihr ganz kurz erklären, Rüdiger, Christoph, wer oder was ist Skeleti? Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe die Firma vorher noch nicht gehört. Das kann aber auch daran liegen, dass ich als Solopreneur, als Freiberufler einfach auch nicht das IT-Budget habe.
Ja, wunderbar, dann übernehme ich das doch mal. Skeleti ist ein Startup mit der Besonderheit, dass wir ein französisches Startup sind. Das heißt, unser Headquarter ist in Paris. Wir sind von französischen Gründern gegründet, schon bereits seit 2009 am Markt, aber jetzt wirklich präsent im deutschen Markt seit gut 3 Jahren, wo wir wirklich intensiv mit einem deutschen Team auch hier vor Ort sind und das Ganze jetzt auch mit einer TD SYNNEX über das Partnersegment deutlich vergrößern wollen. Ja, insofern ist es zwar kein neues Startup mehr, seit 2009 bereits am Markt, aber vielleicht noch mit das bestgehütetste Geheimnis hier in der Region zum Thema Object Storage. Und damit sind wir auch schon dabei, was macht Skeleti? Wir machen im Prinzip dasselbe, was eine S3 in der Public Cloud als Storage-Protokoll zur Verfügung stellt, also wenn ich Daten in die Public Cloud speichern möchte, aber vielleicht nicht in der Public Cloud ablegen möchte, sondern on-premise für vertrauliche Daten, gerade was Sicherheitsbehörden angeht, was öffentliche Verwaltung angeht, aber auch sonst in der Privatwirtschaft an vertraulichen Daten nicht in die Public Cloud soll, dann möchte ich dieselbe Einfachheit nutzen können, aber eben bei mir im eigenen Rechenzentrum. Und da sind wir bereits schon seit 8 Jahren Leader im Gartner Quadrant und da als technologisch führendes Unternehmen seit, wie gesagt, 8 Jahren schon entsprechend gelistet und arbeiten hier eben auf Standard x86-Architekturen von Intel, deswegen auch die Kombination mit Intel und Skeleti heute hier zur Verfügung, herstellerneutral auf Standard x86-Servern und bieten da unsere ausfallsichere Software, um die Einfachheit der Cloud on-premise nutzen zu können.
Cool. Also wir haben ein Startup, ein schon erwachseneres Startup, nicht gestern erst gegründet, sehr wichtig. Technologieführer Gartner Quadrant, sehr interessant, weil ich schaue mir häufiger an in den verschiedenen Rubriken, in den verschiedenen Technologien und das ist wirklich interessant zu sehen. Die Unternehmen, die technologieführend sind, wenn man das so ein bisschen historisch betrachtet, bleiben oft auch technologieführend in ihrem Segment. Also seit 8 Jahren überrascht mich jetzt nicht, wenn man einmal da ist gut performt, dann ist das nicht unbedingt eine self-fulfilling prophecy, aber schon ein geebneter Weg. Sehr interessant. Wir reden heute über Objektspeicher. Vielleicht können wir direkt tiefer eintauchen. Was ist das? Warum ist das so ein Thema?
Vielleicht noch ganz kurz, um das Thema Skeleti an abzurunden, was du gerade eben gesagt hast, man ist dann Marktführer und technologischer Führer. Das unterstreichen wir natürlich mit 2 Produkten. Also wir haben seit Beginn, seit 2009, also jetzt schon deutlich länger als nur die 8 Jahre, unser Produkt Skeleti Ring am Markt, was der de facto Standard ist für Objektspeicher, was die auch nach Gartner die optimale Verteilung, auch geografische Verteilung ausmacht, die Flexibilität, die letztendlich in dem Produkt mit drin ist, auf jegliche Kundenanforderungen getuned und angepasst zu werden mit einer endlosen Skalierbarkeit, was dann unter anderem eben für Cloud-Speicher, wo wir dann nachher auch mit deiner Frage jetzt gleich hingehen werden mit dem Thema Objektspeicher. Aber darüber hinaus haben wir uns auch gewandelt, gerade auch im Hinblick, dass sich auch dieser Nutzen des Objektspeichers verändert, dass man viel mehr in aus ehemaligen eher zentralistischen Architekturen weg in eine dezentrale Edge-Location auch gehen muss. Haben wir ein neues Produkt an den Markt gebracht mit Atesca, was wir jetzt seit fast 3 Jahren am Markt haben. Und da sind wir der Objektspeicher, der auch schon am kleinsten startet und damit natürlich auch für Mittelstandskunden sehr interessant ist, um dort verschiedenste Use Cases abzubilden und das möglichst einfach, gerade auch mit dem Thema Backup, wo wir später auch sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir jetzt übergehen, dann auch den Weg hin zum Rüdiger. Vielleicht magst du noch ein bisschen erklären, was ist denn der Objektspeicher?
Ja, danke, Christoph. Ein Objektspeicher ist eine neue Art, Daten zu speichern. Die gibt es jetzt schon etwas länger, aber sie unterscheidet sich von dem traditionellen Blockspeicher in der Art, wie die Daten abgelegt werden, wie die Daten behandelt werden und wie die Daten dann auch wieder nach außen gebracht werden zu den Orten, wo sie benötigt werden. Und man vergleicht, um da so ein bisschen den Unterschied klarzumachen, in einem einfachen Beispiel, vergleicht man das in der Regel so ein bisschen den Block Storage oder den File Storage mit dem Object Storage, indem man sich mal einen Parkplatz anschaut oder ein Parkhaus. Ja, im Traditionellen ist es ja so, dass ich als Autofahrer in ein Parkhaus hineinfahre, dort mir gemäß der Größe meines Fahrzeuges entsprechend einen Parkplatz suchen muss, mein Fahrzeug dorthin fahren muss, abschließen muss und dann gehe ich raus. Dann gehe ich in die Oper, ins Kino, je nachdem, was ich machen möchte und komme dann wieder und muss mir natürlich auch gemerkt haben, wo habe ich mein Auto abgestellt und muss dann auch wieder zu Fuß zum Auto und das Auto dann ausparken und das Parkhaus verlassen. Das ist so das traditionelle Block- oder File-System, wo ich Verzeichnisse habe, wo ich Daten ablege, mir merken, in welchem Verzeichnis habe ich sie abgelegt und so weiter. Der Vergleich zum Object Storage, dem sogenannten oder für sogenannte unstrukturierte Daten, ist im Grunde genommen der Vergleich zum Valet-Parken. Das heißt also, ich fahre zu dem Parkplatz meiner Wahl, dort steht eine Person, nimmt sich meinen Schlüssel entgegen, ich bekomme von der Person eine Marke mit einer Nummer drauf und der Valet-Parker oder die Valet-Parkerin sucht sich dann quasi den richtigen Parkplatz und parkt das Auto dort ein und ich kann dann in die Oper gehen oder ins Kino, komme dann wieder, gebe ganz einfach meine Marke ab und bekomme dann mein Auto wieder vor die Nase gestellt. Das heißt also, ich interessiere mich als User nicht dafür, wo das Auto steht, auf welchem Parkplatz es steht, wie rum es eingeparkt wurde und so weiter. Das sind alles Themen, die dann halt eben übernommen werden, also vom Object Storage. Diese Metadaten werden vom Object Storage verarbeitet. Das heißt also, ich kann extrem viele Daten verwalten, extrem große Datenmengen, extrem viele Anzahlen an Files, an Daten und habe dort trotzdem eine sehr, sehr starke Performance und muss mich dann als Anwendung oder als Anwender nicht über das Bearbeiten der Daten oder das Speichern an sich kümmern.
Okay, sehr interessant. Also das Beispiel finde ich gut. Man bekommt ein Gefühl dafür. Ich habe das gerade verglichen mit Jacke abgeben auf Veranstaltungen. Ja, genau das Gleiche. Ne? Ich würde mir die 186 niemals merken können. Ich müsste dann sehr chaotisch nach meiner Jacke suchen, um nochmal ein anderes Bild zu haben. Das heißt, der Objektspeicher hat... werden nachher noch zu ganz vielen Use Cases kommen, seine Berechtigung. Gibt's auch Bereiche, wo er sagt, na, das ist vielleicht nicht das Perfekte für den Objektspeicher, Bereiche, die nicht unbedingt optimal sind?
Ja, also wir sehen uns tatsächlich als den Speicher der Zukunft, Was natürlich auch bedeutet, dass halt eben diese Datenexplosion, die uns hier vorausgesagt wird, hauptsächlich auf unstrukturierten Speichern stattfindet. Also das Erzeugen von Bildern, das Erzeugen von Fotos, das Archivieren von Daten. Diese Datenexplosion, die findet halt tatsächlich auf dem Objektspeicher statt. Wir ersetzen dadurch zum Beispiel nicht einen vorhandenen Blockspeicher, den ich für eine Datenbank benutze in einem Data Center. Oder wir ersetzen auch keinen SAN-Speicher, auf dem eine virtuelle Umgebung wie zum Beispiel VMware läuft. Das ist nicht der Use Case, der vom Objektspeicher entsprechend erfüllt wird, weil die Technologie halt eben auf einen anderen Use Case, auf einen sogenannten Streaming Use Case entsprechend ausgelegt ist. Das heißt, ich kann halt eben sehr, sehr große Datenmengen über eine gestellte Verbindung halt eben hinaus streamen und habe nicht die Verpflichtung, diese kleinen Multi-IOs hier durchzuführen, wie sie bei einem Blockspeicher notwendig sind.
Das heißt, Kosten ist ein Thema, wahrscheinlich. Und ja, wahrscheinlich auch Schnelligkeit beziehungsweise lange Strecke, kurze Strecke. So könnte man es vielleicht als Analogie.
Man könnte zum Beispiel sagen, dass quasi Skeleti der Güterzug ist, der die großen Datenmengen über lange Strecken mit hoher Geschwindigkeit transportiert. Und der Block- und Filespeicher eher die kleinen LKWs, Lastwagen und Transportfahrzeuge sind, die das Ganze vom Bahnhof dann in der Stadt verteilen. So könnte man es ungefähr ganz grob, wenn man die Augen zukneift, so ein bisschen könnte man das beschreiben.
Ja, okay. Aber was clever ist, weil in der Logistik ist das Problem der letzten Meile immer noch ein ungelöstes Problem. Das heißt, wenn ihr euch auf die Güterzüge spezialisiert. Ja, okay. Ich würde vorstellen, die Güterzug-Analogie, die können wir vielleicht nochmal gebrauchen, auch in den Use Cases, weil das ist ein schönes Bild, was ich hier gerade im Kopf habe. Und du hast gerade gesagt, Datenexplosion, es findet bei uns selbst statt, auf unseren Smartphones beispielsweise, aber vor allem in Unternehmen. Also wenn wir über die vernetzte Fabrik sprechen, Industrie 4.0, diese ganzen Buzzwords, wie man sie kennt. Also das ist das, was ich auch wahrnehme in den Unternehmen. Es werden immer mehr Daten gesammelt. Die müssen irgendwo hin, die müssen irgendwo abgespeichert werden. Also auch darüber werden wir reden. Ein Stichwort kam noch, von dir, Christoph, du hast das Wort Datensouveränität einmal gesagt. Vielleicht können wir das nochmal einmal anteasern. Ich glaube, wir werden es auch in unseren anderen 37 Episoden oder wir gucken mal, wie viele wir machen, nochmal aufgreifen. Aber warum ist das so ein wichtiger Punkt?
Ja, vielleicht fangen wir ganz kurz mit einer kleinen Erklärung an. Was ist denn S3, dieses S3-Protokoll? Das ist letztendlich also das Simple Storage Service Protokoll von Amazon, Amazon AWS, um es genau zu sagen. Mhm. Ist ja ein proprietäres Format, an dem sich dann externe Hersteller orientieren können und möglichst viele externe Funktionen dieses Protokolls, man kann nie zu 100% identisch und kompatibel sein, weil Amazon auch viele interne Calls entsprechend definiert, aber alle externen Funktionen hoffentlich zur Verfügung stellt. Und da sind wir eben auch sehr führend, was das Ganze angeht. Das ist im Prinzip das Cloud-Protokoll zum Speichern von Daten. Und damit bin ich extrem flexibel, wie der Rüdiger eben gesagt hat, am Beispiel mit dem Valet-Parking, an der Skalierbarkeit. Also mir ist dann wurscht, um dem Beispiel zu bleiben, in welches Parkhaus am Ende des Tages mein Fahrzeug gefahren wird oder ob das Parkhaus auch weiter weg ist und wo das geografisch verteilt abgestellt wird. Ich habe die Möglichkeit, im Frontend einfach ein Objekt zu übergeben und im Hintergrund kümmert sich ein Service darüber, um das Cloud-like abzuspeichern. Aber wenn ich das Ganze eben zwar Cloud-like nutzen möchte, die Vorteile einer Public Cloud nutzen möchte, aber eben aus Vertraulichkeitsgründen die Daten nicht in die Public Cloud geben möchte, das könnten Patientendaten sein, das könnte digitale Forensik sein in Polizei und Sicherheitsbehörden, das können Forschungsdaten sein, das können Patientendaten sein im Krankenhaus, verschiedenster Art oder auch sei es nur persönliche Daten, die ich nicht in die Public Cloud legen möchte, dann habe ich mit uns die Möglichkeit, das eben on-premise beim Endkunden selbst eigenständig auf Standard x86 Hardware, und da schließt sich wiederum die Brücke zu Intel, mit Standard Servern auf günstige Hardware abzubilden und damit auch den eben genannten Punkt der Kosten damit adressieren zu können. Das heißt, da spielen auch verschiedenste Technologien mit rein, mit Disk versus Flash, auf das werden wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Aber das Ganze eben sicher abzulegen in meiner abgeschotteten Infrastruktur, eigenständig regeln zu können, wer greift drauf zu, wer darf drauf zugreifen und wer eben auch nicht. Ja, obwohl ich die Flexibilität der Cloud habe, habe ich aber gleichzeitig die Sicherheit der On-Premise-Lösung, die entsprechend auch abgeschottet werden kann und über dieses S3-Protokoll auch direkt Sicherheitsmechanismen mit integrieren kann von Immutability über die User-Authentifizierung, denn jeder Call, also jeder Zugriff, egal ob es verändernd, lesend, schreibend, auf die Daten sind, die müssen authentifiziert werden und damit habe ich auch keine Möglichkeit, rechts und links an diesem Protokoll vorbeizukommen, was mir Möglichkeiten gibt für verschiedenste Einsatzszenarien, über die wir dann im den folgenden Serien auch nochmal sprechen können.
Cool, perfekte Überleitung, das Thema Sicherheit, du hast es einmal gesagt. Ich würde mir wünschen, dass wir in der zweiten Episode da auch drüber sprechen, weil gerade das Thema Public On-Prem, also habe ich es jetzt bei mir im Keller oder habe ich es irgendwo, wir wissen nicht wo, vielleicht wissen wir doch wo, also das müssen wir einmal klären. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich über diese Thematik unterhält. Von daher sage ich erstmal vielen Dank für die erste Episode und der zweite Aufschlag, der ist schon geplant, das werden wir tun, das ist jetzt auch definiert, worüber wir reden. Also, wir hören uns. Und dann geht's in der nächsten Episode weiter. Vielen, vielen Dank euch.
Danke. Danke, danke. Danke.
Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD SYNNEX und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.